Fotopodcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Fotopodcast. Heute dabei der Stefan.
Hallo.
Und ich, der Marek. Der Michael ist heute wieder leider nicht dabei. Er ist, wo ist er eigentlich?
Der hat wieder mal einen Fotoauftrag.
Ein Fotoauftrag. Unsere Themen heute: Raw Headroom, Schwarz-Weiß-Konvertierung, iPhoto-Gesichtserkennung, der Karneval der Kulturen, Nachtrag zur Fuji F200 EXR und erste Bilder im Netz, ein Foto-Location-Tipp, ein weiterer und Samsung, ein Zusatzbildschirm und dann noch ein paar Neuigkeiten zum Workshop.
Ja, starten wir mit dem Raw Headroom. Das ist ein Begriff, den ihr vielleicht ab und zu schon auf Webseiten gelesen habt oder in Foren gehört habt, der einen Vorteil des RAW-Bildes beschreibt. RAW gegenüber JPEG hat vor allem im Sinne der Qualität einen Vorteil, im Sinne zum Beispiel der Dateigröße einen großen Nachteil. Aber wir wollen uns heute aus Sicht der Qualität diesem Begriff nähern. Und RAW Headroom meint so etwas wie einen zusätzlichen Spielraum oder zusätzliche Ressource im Sinne des Dynamikumfanges des Bildes. Normalerweise, wenn ihr ein JPEG aus eurer Kamera rausbekommt, muss die Kamera ja gewisse Entwicklungen selbst vornehmen. JPEG ist ja ein entwickeltes Bild und grundsätzlich wird von der Kamera eine sogenannte Standard-S-Kurve über das Bild gelegt. Ihr kennt das, wenn ihr in Photoshop oder in Lightroom euch die Gradationskurve anguckt, ist die, wenn ihr das Bild nicht angefasst habt, normalerweise linear. Und eine S-Kurve ist ein gängiges Mittel, um mehr Kontraste in das Bild zu bekommen, es etwas knackiger aussehen zu lassen. Kann man einem eben auch von Hand machen. Nur die Kamera legt eine Standardkurve drüber. Dabei werden Details und Farbabstufungen in den ganz dunklen und in den ganz hellen Bereichen geopfert. Die gehen sozusagen verloren. Wenn das jetzt die Kamera für euch macht, sind die für immer verloren. Wenn ihr das Bild RAW fotografiert, habt ihr später selbst die Möglichkeit festzulegen, wie viele von den Details ihr für ein besseres Aussehen des Bildes opfern möchtet. In den schwarzen oder in den dunklen Bereichen ist dies generell nicht so kritisch. Das Auge empfindet dunkle Partien in einem Bild wohlwollender, auch wenn sie zeichnungslos sind, als helle ausgefranste. Und das macht ihr eigentlich bei einer guten Entwicklung sowieso in Lightroom oder in Photoshop, wo auch immer. Ihr setzt den Schwarzpunkt neu, ihr definiert, was ist schwarz in dem Bild, was ist der dunkelste Punkt, soll dieser schwarz werden. Und damit gleicht ihr sozusagen, wenn ihr das Histogramm euch anguckt, am linken Rand an die vorhandenen Tonwerte an. Bei helleren Stellen ist der Verlust dieser oft weniger zu verschmerzen. Das würde zum Beispiel in der Praxis bedeuten, wenn ihr gerade noch so einen blauen Himmel drauf bekommen habt und ihr beschneidet die hellen Bereiche mit einer zu starken S-Kurve, dann wird der leicht blaue Himmel eher weiß. Oder wenn ihr Übergänge habt von hell nach dunkel, dann werden die eher hart, weil eben Abstufungen weggenommen werden und die Übergänge dann erst recht hart sichtbar werden und heraustreten. Deshalb ist ein großer Vorteil oder Sinn der RAW-Fotografie, diese Einstellungen individuell für jede Situation einzeln vorzunehmen und nach eurem Geschmack. Damit könnt ihr so kleinere Über- oder Unterbelichtungen relativ verlustfrei noch korrigieren und ihr legt eben fest, wie viel Struktur soll noch in der Wolke sein, wie soll das Bild aussehen. Und dazu müsstet ihr einfach RAW fotografieren und das JPEG lassen. Ja, das ist eine kleine Erklärung zu dem, was die Leute meinen, wenn sie vom RAW Headroom reden.
Ja, das hat man ja auch ganz oft, wenn man Bilder nachbearbeitet, gerade in Lightroom und auch gerade mit den neuen Tools. Wenn man zum Beispiel überbelichtete Sachen wieder ein Stück zurückzieht und dann feststellt, da ist ja dann doch noch ein bisschen Struktur da. Oder wo es dann auch ganz wichtig wird, ist jetzt eben, da sind wir beim nächsten Thema, in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Die Schwarz-Weiß-Fotografie ist ja eigentlich die erste Form der Fotografie. Und wenn wir mal so zurückschauen, die ersten Formen der Fotos waren Belichtungen auf einer Asphaltplatte in einer Camera Obscura. Dann später wurde das weitergeführt mit versilberten Kupferplatten, bis dann später die Filme irgendwann entstanden sind und dann irgendwann auch die Farbfotografie entstanden ist. Es entsteht der Eindruck von einer Zweifarbigkeit, obwohl es ja eigentlich nur eine Helligkeitsabstufung ist. Und da sind wir ja auch bei dem Thema, was wir vor ein paar Folgen schon mal hatten, und zwar die Farbreduzierung reduzieren auf wesentliche Farben. Hat man auch gesagt, wenn wir zwei Farben haben, dann wird das Bild ein bisschen harmonischer. Bei Schwarz-Weiß kann man ganz hervorragend Strukturen betonen, Kontraste betonen, wenn man zum Beispiel Architektur fotografiert oder wenn man Dinge fotografiert, die Linien haben, wenn man zum Beispiel eine Person mit einem gestreiften Kleid oder ja eben die Architektur, die irgendwie karo-mäßig sich so ein bisschen darstellt. Das sind ganz schöne Formen, wo das Schwarz-Weiß wirklich besonders gut rauskommt. Ein weiterer Vorteil der Schwarz-Weiß-Fotografie, den man vielleicht zunächst auch mal unterschätzt, vielleicht auch ein Grund, warum sie so gerne angewandt wird, ist der, dass das fertige Bild einfach auch überall hinpasst. Also wenn man ein Farbfoto entwickelt und man hat zum Beispiel irgendwie, naja, irgendwas Blau-Dominierendes mit drin, dann muss man sich schon fragen, ob das dann später auch, wenn man es irgendwo aufhängen will, dann auch hinpasst. Und das ist wirklich ein Vorteil von der Schwarz-Weiß-Fotografie, die passt wirklich überall hin. Bei dem Schwarz-Weiß-Fotografieren hat man früher mit jeder Menge Filter gearbeitet, um Kontraste rauszuarbeiten. Und da gab es zum Beispiel, oder gibt es den Gelbfilter? Das war so ein Universellfilter für Landschaften. Man konnte zum Beispiel das Blau dunkler darstellen, bei Wolken beispielsweise. Ein Orangefilter, wo man die Kontraste der Wolken ein bisschen intensiver rausholen konnte und es hat so ein bisschen auch den Dunst reduziert. Dann bei einem Rotfilter konnte man insgesamt das ganze Bild ein bisschen dramatischer rausholen. Grünfilter eignet sich hervorragend, um den Teint bei einem Porträt ein bisschen angenehmer wirken zu lassen. Und ein Blaufilter eignet sich ganz gut bei Kunstlicht. Ja, jetzt arbeiten wir aber in der Regel nicht mehr mit dem Film, sondern digital, wobei das Filmfotografieren natürlich immer noch die Königsdisziplin ist. Aber wenn wir jetzt mal von unserem digitalen Workflow ausgehen, wie konvertiert man denn ein Bild richtig in Graustufen? Und da ist das, was Stefan eben gesagt hat, ganz wichtig, weil es gibt ja einmal die Möglichkeit, also gerade so in Photoshop oder so, die Bilddaten direkt in Graustufen umzuwandeln. Hierbei tritt genau das ein, was eben beschrieben wurde. Und zwar gehen da jede Menge Daten verloren. Das heißt, ihr könnt nicht mehr wirklich Teint anpassen oder eben Details rausholen. Die sind alle erstmal weg. Bei Photoshop gibt es die Möglichkeit, die Sättigung zu reduzieren. Das heißt, ihr zieht einfach nur die kompletten Farben aus dem Bild. Und dann könnt ihr über den Kanalmixer eben genau das machen, was ich eben beschrieben hatte. Und zwar diese ganzen Filter simulieren. Das heißt, ihr nehmt euch jeden einzelnen Farbkanal und probiert dann einfach mal ein bisschen aus, was passiert. Und ihr werdet feststellen, dass die einzelnen Farben, auch wenn ihr sie erstmal aus dem Bild ja entzogen habt, immer noch da sind, zumindest die Bildinformationen, und dass ihr mit denen weiterarbeiten könnt. Ja, und die beste Möglichkeit, damit zu arbeiten, ist immer noch in Lightroom oder eben den vergleichbaren Programmen. Hierbei könnt ihr das direkt oder das Bild direkt auch in Graustufen konvertieren. Dabei sind allerdings die Bilddaten immer noch vorhanden. Ihr habt ja oben die Auswahl, ob ihr in Farbe oder in Graustufen arbeiten möchtet. Und dann habt ihr eigentlich gleich schon bei den ersten zwei Feldern, und zwar bei Farbtemperatur und bei der Tönung, die Möglichkeit, das Bild ein Stück weit anzupassen. Und ihr werdet merken, dass gerade bei Porträts sich da eine Menge rausholen lässt. Und wenn ihr das schon mal ein bisschen eingestellt habt, geht ihr weiter runter in den Kanalmixer. Dann habt ihr auch die einzelnen Farben, Rot, Orange, Gelb, Grün, Aquamarin, Blau, Lila, Magenta. Und da könnt ihr dann auch anfangen und einfach mal ein bisschen ausprobieren. Und ihr werdet merken, dass ihr mit dieser Technik in einem Schwarz-Weiß-Bild wirklich einiges noch rausholen könnt. Wem das noch nicht reicht und wer vielleicht so einen kleinen Faible für Duplex hat, der kann dann direkt darunter mit der Teiltonung sich einen Duplex oder einen Triplex anlegen, und zwar indem man einfach sich mit dem Farbton sich erstmal aussucht, in welchen Bereich soll es gehen. Soll das dann eher so ein bisschen Sepia-mäßig gehen, dann legt man sich so ein leichtes Orange an, oder soll es ins Blaue gehen, und dann die Sättigung einfach ein Stück hochdrehen, und ihr werdet merken, dass ihr dann schon mit ganz einfachen Mitteln direkt in Lightroom einen einfachen Duplex erstellen könnt. Könnt ihr, wenn ihr das möchtet, auch den Schatten noch bearbeiten und dann vielleicht in einer anderen Farbe das gegensteuern, würde dann ein Triplex sein. Und ihr habt, wie gesagt, mit ganz einfachen Mitteln direkt in einem Workflow die ganze Bearbeitung schon fertig.
Dann kommen wir heute nochmal zu iPhoto 09. Wir hatten euch schon bei Erscheinen gesagt, das hat jetzt Gesichtserkennung und wir wollten das ausprobieren. Wir haben das mittlerweile ausprobiert und ich muss sagen, das sollte der Weg sein, wie man zukünftig Personen taggt. Es ist noch nicht ganz rund und es könnte noch ein paar Klicks weniger haben, aber es macht irre Spaß und es ist trotzdem schon ganz schön beeindruckend.
Wobei wir hier von dem Taggen auf dem eigenen Rechner reden, nicht online.
Ja, genau, nur für uns. Das funktioniert so. Ihr habt Bilder schon in eurer Datenbank und dann fangt ihr ihm einfach an und sagt, das Gesicht ist Peter. Das Gesicht ist Hans und das Gesicht ist Marie. Dann legt er unter dem Ordner Gesichter einen Ordner für Hans, Peter und Marie an. Ihr macht das paar Mal, 5, 6, 7 Mal händisch, relativ einfach. Ihr macht einfach ein Bild auf, ihr erkennt alle Gesichter in dem Bild erstmal als Gesicht, als solches, und ihr klickt dann auf den Hans und sagt ihm, das ist Hans. Und auf den Peter und auf die Marie. Nach ein paar Bildern hat er das Gesicht, sofern es schön von vorne kommt und ziemlich frei ist von Hut, Haaren oder sonst was, eigentlich drauf und er erkennt es. Und ihr könnt dann in dem Menü Gesichter auf Hans klicken und dann zeigt er euch die Bilder, die er schon unter Hans fest gespeichert hat, und zeigt euch in der Liste drunter, das könnte auch noch Hans sein. Bitte bestätige mir das.
Und was ich ja echt faszinierend fand, du hast ja da deine Tochter getaggt und dass der Computer das über die verschiedenen Altersstufen hinweg erkannt hat.
Ja, das fand ich auch irre, weil, also meine Tochter ist jetzt 3 und ich habe da Bilder drin von Geburt an und da verändert sich ein Gesicht doch noch relativ viel und ein Kind in diesen ersten Jahren. Und nachdem ich anfangs erst die aktuellen Bilder getaggt hatte und er dann doch schon 20, 30 Mal meine Tochter drin hatte, hat er auf einmal mir auch die Babybilder ausgespuckt und das war echt irre. Also er lernt auch, je mehr Bilder er von einem Gesicht hat, desto präziser schlägt er dieses Gesicht auch vor, auch wenn es mal von der Seite aufgenommen ist, wenn ein Hut drauf ist und man es nur ab den Augen sieht oder wenn die Haare ins Gesicht hängen. Und ihr kriegt dann also Vorschläge und ihr könnt die Bilder einzeln bestätigen oder markieren und dann auf einmal bestätigen. Und dies geschieht dann quasi wieder, wenn ihr neue Bilder einladet. dann seht ihr, dass er hinter dem Ordner Gesichter, dass sich so ein kleiner Kreis dreht. Das heißt, er arbeitet. Er sucht alle Bilder nach Gesichtern durch. Prinzipiell erstmal, ob da Gesichter sind. Und wenn ihr dann eben auf den Hans geht, zeigt er euch an, in der neuen Runde waren so und so viel dabei, von denen ich denke, dass das Hans ist. Und dann könnt ihr die entweder einzeln wieder auswählen oder die sitzen alle hintereinander. Ihr könnt die auch auf einmal markieren und dann als Hans stempeln. Es geht also gerade, wenn ihr viele Bilder habt von Partys, von Hochzeiten oder irgendwas, es geht rasend schnell, Personen zu taggen, um die nachher wiederzufinden. Also das ist so, wie ich mir das zukünftig vorstelle. Und sowas muss unbedingt in Lightroom integriert werden, weil das ist mein Mittel der Wahl. Damit verwalte ich eigentlich alle meine Bilder in iPhoto. Das habe ich jetzt nur mal getestet. Das ist halt eher was Nettes so für sorglose Bilderspielereien. Aber wenn man wirklich arbeiten will, ist Lightroom einfach eine andere Kategorie. Und da gehört sowas rein. Da würde ich mich sehr drauf freuen, wenn das endlich mal umgesetzt würde. Es gibt noch eine zweite Geschichte in dem neuen iPhoto, die für mich im Moment nicht ganz so interessant ist, aber die ein Thema aufgreift, was wir auch schon mal hatten, Geotagging. Das heißt, den Bildern die Geodaten hinzufügen, Längen und Breitengrade, wo habe ich das Bild fotografiert. Da ich kein GPS in meiner Kamera oder für meine Kamera habe, ist das relativ uninteressant im Moment für mich. Aber ich habe das mal getestet. Das iPhone, wenn man damit fotografiert, das hat ein GPS und das taggt die Bilder, sodass ich diese Bilder dann eingeladen habe in iPhoto und geschaut habe. Und tatsächlich, er erkennt das wirklich, das ist nicht schwer. Und er zeigt das dann auf einer Karte. Und ihr könnt dann auf einer Weltkarte gucken, wo ihr eure Fotos sozusagen gemacht habt und könnt auch reinzoomen. Und wenn das natürlich flächendeckend wäre, würde man auch sehr schnell Fotos wiederfinden. Das ist ja genial, wenn ich weiß, ich suche die Bilder vom Sommerurlaub in den Alpen und über alle Jahre hinweg. Ich fahre da jedes Jahr hin und ich möchte das immer wieder sehen. Dann brauche ich nicht lang suchen, da gehe ich auf die Karte, klicke auf meinen Ferienort und habe alle Bilder, die ich dort gemacht habe. Also auch eine deutliche Vereinfachung von Taggen oder Daten wiederfinden. Wird noch richtig interessant, wenn wir sagen, in 5-6 Jahren ist es standardmäßig in Kompaktkameras oder auch in Spiegelreflex eben in GPS eingebaut und die Bilder werden von vornherein getaggt. Auf jeden Fall, dieses Update ist aus meiner Sicht lohnenswert. Es ist ja noch iMovie dabei und die anderen, die auch einige Erneuerungen erfahren haben. Macht richtig Spaß. Benutze ich jetzt ab und zu wieder.
Ja, auf das neue iMovie freue ich mich auch schon. Ja, ich darf wieder mal was von Berlin erzählen. In meinem Gesicht verwandelt sich gerade so ein bisschen das Strahlen.
Warst wohl lang schon nicht mehr da?
Oh, ja, aber ich weiß, wann ich wieder hinfahre. Genau darüber erzähle ich jetzt ein bisschen was. Und zwar gibt es in Berlin einmal im Jahr den Karneval der Kulturen. Deutschlandweit gibt es, glaube ich, so viele Jecken, wie es gibt. Dann gibt es mindestens auch genauso viele Fastnachtsmuffel. Keine Angst, das ist kein gewöhnlicher Karneval, auch wenn der jetzt gerade rum ist. Der ist frei von irgendwelchen Fastnachtsliedern und Geschunkel. Der Karneval der Kulturen entwickelte sich vor dem Hintergrund der wachsenden Internationalität in Berlin und als Konsequenz der verstärkten Zuwanderung von Menschen aller Weltregionen. Der findet jedes Jahr am Pfingstsonntag statt, zumindest der Umzug. Und der Umzug, der hat so ein bisschen was, vielleicht werde ich jetzt gesteinigt dafür, aber ich hoffe es nicht, der hat so ein bisschen ein Flair von Karneval in Rio. Es treten viele Samba-Gruppen auf, viele Folklore-Gruppen aller Nationen. Und Berlin ist ja, wie gesagt, eine sehr internationale Stadt. Und dort treten eben nicht nur Gruppen aus Berlin auf, sondern aus ganz Deutschland. Ja, wie gesagt, es gibt einmal diesen Umzug, der geht in Berlin von der Hermannstraße über die Hasenheide, dann Knallgenauestraße bis zur Yorkstraße. Und dann gibt es noch ein Straßenfest, das geht vom 29. Mai bis 1. Juni am Blücherplatz. Da sind auch verschiedene Konzerte und Stände und alles, was eben so aus verschiedenen Kulturen, von Essen über Kunsthandwerk, gibt es einiges zu sehen. Ja, ich war schon einige Male da und dieses Jahr werde ich definitiv wieder hinfahren. Und gerade zum Fotografieren ist es einfach fantastisch, weil diese verschiedenen Nationen oder Kulturen, die man eben nur im Urlaub irgendwo sieht oder auch gerade ja so Karneval in Rio, muss man ja schon einiges auf sich nehmen, um dorthin zu fahren, trifft man dort einfach gebündelt. Ob das jetzt spanische Tango-Gruppen sind, eben hin bis zu den Samba-Gruppen. Da kriegt man einiges vor die Linse und die Kostüme sind farblich abgestimmt. Also man muss da kompositorisch nicht mehr viel arbeiten. Das macht einfach nur Spaß. Und in der Regel sind die Leute, die dort mitlaufen, Fotografen gegenüber immer offen. Gerade wenn man mit einer Spiegelreflex kommt, dann denkt sowieso jeder, man ist von der Presse. Also das macht wirklich Spaß. Und ihr solltet euch wirklich viele Speicherkarten mitnehmen. Also ich habe das bei den Malen, den ich dort war, erlebt, dass die Leute, die dann auch fotografiert haben dort, jedes Mal gefragt haben, hey, hast du noch mal Speicherkarte dabei? Ich kaufe sie dir auch ab. Bis hin zu Filmen, also da waren die wildesten Sachen, weil man rechnet eigentlich bei so einem Umzug nicht damit, dass man so viele verschiedene Motive vor die Linse bekommt. Und das macht wirklich Spaß. Wer noch nicht in Berlin war, der kann das dann damit noch verbinden, sich ein bisschen die Stadt anzuschauen. Berlin ist immer eine Reise wert. Und an dem Tag auf jeden Fall.
Ich glaube, ich muss auch wieder mal nach Berlin. Ja. Danke, Marek. Also das ist ja in Reichweite und demnächst live zu erleben, wer Lust auf ein besonderes Fotoerlebnis hat, Berlin, Karneval der Kulturen. Ich habe einen kleinen Nachtrag zu der Fuji-Kamera F200EXR, die ich das letzte Mal vorgestellt hatte, dass die neu ist. Und ich habe die ersten Bilder dazu im Netz studiert und da wollte ich euch ein kurzes Update geben zur Erinnerung. Die Kamera hat eigentlich 12 Millionen Pixel, hat aber diesen Super CCD von Fuji, der, ich will jetzt nicht auf die technischen Details eingehen, aber im Kern mit 2 Pixeln arbeitet, wo andere mit 1 Pixel arbeiten, sodass er 1 Pixel hat, was speziell eher für die hellen Bereiche zuständig ist und damit eine höhere Dynamik im Bild herstellen kann. Und es gibt 3 Modi, eben hohe Auflösung, 12 Millionen Pixel, einen Modus geringes Rauschen, der hat dann 6 Millionen Pixel und einen Modus hoher Dynamikumfang, der hat ebenfalls 6 Millionen Pixel. Fangen wir mit dem Dynamikumfang an. Es ist deutlich sichtbar. Ich rede jetzt aber immer von Bildern, die ich nur im Internet runterladen konnte, also JPEGs. Deutlich sichtbar, dass die dunkleren Bereiche bei eingestelltem höheren Dynamikumfang deutlich heller sind und mehr Details zeigen. Die hellen Bereiche bleiben gleich eigentlich zu einem normalen Bild aus dieser Kamera. Damit verliert natürlich dieses Bild an Kontrasten. Es wirkt so etwas flau. Es bedarf dann einer Nachbearbeitung. Aber, wie heute schon mehrfach gesagt, ich habe einfach mehr Informationen und ich kann das Bild so nachbearbeiten, wie ich möchte. Das sieht schon vielversprechend aus. Der Modus geringes Rauschen, der hat mich jetzt noch nicht überzeugt. Ich denke, in Lowlight-Situationen, wo wirklich auch richtig wenig Licht da ist, ist bis ISO 800 das Material ganz brauchbar für Monitor oder 10x15 Abzüge. Bei Tageslicht, wo doch noch einigermaßen Licht da ist und ich möchte aber höher abblenden, also größere Schärfentiefe erreichen oder eine kürzere Verschlusszeit, weil ich springende Kinder fotografieren will, dann sind ISO 800 oder sogar 1600 doch ganz ordentlich möglich, denke ich. Bleibt der dritte Modus, hohe Auflösung, und da ist auch sehr schwierig, was drüber zu sagen mit Internetbildchen, aber es sieht meiner Meinung nach aus wirklich sehr scharf und detailreich aus für so eine kleine Kamera, sodass meine Neugier auf diese Kamera noch mehr steigt. Und ich bin gespannt, wann wir das erste Mal das Ding richtig testen können, weil ich suche wirklich noch so eine kleine Kamera zum Einstecken und das wäre eventuell was ich mir anschaffen würde. Ja, das war das kleine Update nochmal zur Fuji.
Ja, gestern musste meine Freundin 2 Stunden auf mich warten, weil ich vorm Rechner versunken bin. Und zwar, ich habe gestern, ich hatte es schon mal, glaube ich, in den ersten Sendungen angekündigt, wir wollten ja ein paar Videopodcasts machen oder ein paar Videoteile über die USA. Und das habe ich gestern zumindest den ersten Teil fertig gemacht und ich bin da wirklich versunken vorm Bildschirm, weil das war so, man war so wieder da.
Hast wohl schon wieder Fernweh.
Ja, und wir hatten dann nachher so drüber gesprochen, also die nächste Fahrt ist auch schon in Planung. Ja, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich die nächste Woche den ersten Teil rausbringen und es ist ein zehnminütiger Videofilm über den Sequoia-Nationalpark in den USA. Ich denke, der ist nicht so vielen bekannt. Also uns war er zumindest vorher nicht bekannt. Kennt dann so Yosemite und Redwood und sowas, das kennt man alles. Aber Sequoia war uns zumindest nicht so ein Begriff. Und ja, da steht unter anderem der größte Baum der Welt. Und würde sagen, lasst euch einfach mal überraschen.
Ich bin gespannt auf deine Impressionen. Bisschen Urlaub und ein bisschen Fotolocation.
Ja, also werden nachher, ihr könnt dann ruhig E-Mails schreiben und Fragen stellen, dann gehen wir in der Folge darauf ein, auf die Fragen. Und wie gesagt, es ist der erste Teil, es folgen noch einige. Ich sag nur Slot Canyons und Antelope Canyon. Also da haben wir noch ein bisschen was im Petto.
Für alle, die jetzt Urlaub planen. Gut, wir haben noch einen kleinen Tipp für euch. Beim Stöbern im Internet sind wir über einen Monitor von Samsung gestolpert. Und zwar der SyncMaster U70. Das ist was mir sehr gut gefällt. Und zwar, dieser Monitor hat nur 7 Zoll. Ihr müsst euch das vorstellen wie so ein digitaler Bilderrahmen. Und er wird über USB an euren Computer angeschlossen. Er ist sozusagen ein kleiner Zusatzmonitor, der speziell für Fotografen oder für Leute, die mit Video arbeiten, gemacht wurde. Denn er ist perfekt, um Paletten auszulagern, um einfach mehr Platz auf eurem Hauptmonitor zu bekommen, wo ihr das Bild möglichst groß machen könnt. Und alles, was ihr eben so braucht, stellt ihr eben das kleine Ding rechts oder links neben euren Monitor. Und ihr könnt einfach mit der Maus rüberschieben, rübergehen, ist wie ein zweiter Monitor, geht über USB. Daher bekommt er auch seinen Strom, hat 800x480 Pixel Auflösung. Ihr könnt den querformatig oder hochformatig hinstellen. Und vor allem Leute, die viel mit nur Notebook haben oder Laptop arbeiten und da vielleicht gar nur einen 13-Zöller oder einen 15-Zöller haben, der Platz ist immer zu wenig auf dem Bildschirm, wenn man Bildbearbeitung macht. Hier so ein kleines Ding daneben gestellt, wunderbar. Er sollte ab März verfügbar sein. Ich habe heute reingeguckt. Ich habe noch keinen gefunden, der ihn auf Lieferbar gestellt hat. Man kann ihn überall vorbestellen. Und die Preise liegen so zwischen 92 und 99 Euro. Das ist jetzt nicht ganz so viel. Und ich glaube, man kann von dem Ding einen großen Nutzen haben. Also interessiert mich sehr. Und soweit wie ich aber im Moment auch gesehen habe, nur Windows-Treiber zur Verfügung im Moment. Das heißt, für die Mac-Plattform wird es noch ein wenig dauern. Ja, so viel noch zu meinem Zusatzbildschirmtipp. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins für heute. Wir können euch sagen, unser Workshop wird stattfinden. Wir haben genügend Anmeldungen, so dass wir eine im Moment schöne Gruppe sind, um zusammen zu arbeiten. Es sind noch 2-3 Plätze frei. Wer Lust hat, kann sich noch anmelden. Nochmal zur Erinnerung, 21. März, hier in der Nähe von Fulda, 10 bis 18 Uhr. Das Ding kostet mit einem Mittagsessen-Snack und Tagungsgetränken 49 Euro. Was ein Einstiegspreis ist, um uns kennenzulernen und Spaß zu haben. Wir werden jedem gerecht, es ist eine kleine Gruppe. Ob Einsteiger mit kompakten Kameras, mit digitalen Spiegelreflex oder Fortgeschrittene. Wir können ein bisschen Material tauschen, ausprobieren, andere Objektive, andere Blitze. Wir werden im Studio arbeiten, wir werden ein kleines Bauleuchtenstudio machen für eBay-Sachen. Und das Wichtigste.
Bietet die Gelegenheit, sich überhaupt mit Studioblitzen mal auseinanderzusetzen, wer das noch nicht gemacht hat?
Genau, ein bisschen Licht bauen, stellen. Wir werden viel Spaß haben. Wir werden natürlich gleich die Bilder uns anschauen. Das heißt, wir zeigen euch auch ein bisschen Workflow in Lightroom oder alternativ werden wir AC/DC vorstellen, was ein günstigeres Programm ist und auch sehr weit verbreitet. Also wir können dadurch, dass wir viele sind und die Gruppe klein, individuell auf euch eingehen. Und wer noch Lust hat, schickt uns eine E-Mail und ihr seid dabei.
Ja, das war's wieder mal für heute. Ich hoffe, euch hat's Spaß gemacht. Wenn ihr Anregungen habt, dann schreibt uns diese unter info@fotopodcast.de. Ansonsten könnt ihr wieder fröhlich kommentieren. Es funktioniert ja wieder alles.
Und es ist lauter, Daniel.
Ja. Ich hoffe, das ist jetzt so alles wieder im Lot. Ja, dann wünschen wir euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Und schaut nächste Woche mal nach Mareks Video.
Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.